gefallen. Die fangen ihre Predigt damit an, dass sie ihre Bibel rausziehen und dann heben sie ihre Bibel hoch. Vielleicht mag das für uns affig sein oder irgendwie hä. Dann sprechen sie diese Proklamation. Mich hat das immens berührt und ich will euch sagen, warum. Weil ich merke selber immer mehr, dass was ich laut ausspreche, dafür brauche ich Glauben. Stimmt es? Und das, was ich nur leise vor mich hin denke, da kann ich auch sagen, ach ja, es war ein Gedanke. Und je mehr ich in den letzten Wochen, Monaten mit dem Herrn so marschiere, merke ich immer mehr, wie wichtig das ist, was er in seinem Wort vor allem an Versprechung und Verheißung gibt. Also ich möchte euch einfach ermutigen mal, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dass ihr sie nehmt. Ihr müsst es nicht so hochhalten, aber nehmt sie mal in die Hand. Und dann lasst uns das mal gemeinsam sagen. Dies ist meine Bibel. Der spricht es einfach mit mir. Dies ist meine Bibel. Sie ist das Wort Gottes. Ich glaube, was in ihr steht. Ich werde das sein, was sie über mich sagt. Ich werde haben, was sie sagt, dass ich haben soll. Ich werde tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Heute werde ich einen weiteren Schritt tun in den vollkommenen Willen Gottes für mein Leben. Durch Jesus habe ich dazu das Verlangen, den Willen und die Kraft. Amen. Ich denke, wenn wir lernen, so an die Bibel ranzugehen und das auch für uns selber aussprechen, dann bekommt das eine andere Bedeutung. Ne? Das ist meine Bibel. Und sie ist das Wort Gottes. Du musst dich mal fragen, wenn du Probleme hast, das laut auszusprechen, warum du eigentlich hier sitzt oder warum du vielleicht sogar eine Bibel hast. Sie ist das Wort Gottes. Entweder ist es das Wort Gottes oder es ist es nicht. Wenn es nicht das Wort Gottes ist, dann lass sie uns nehmen und Football spielen damit. Ich glaube, was in ihr steht. Ne? Glaubst du, was darin steht? Ich denke, das ist das, was uns immer mehr in den kommenden Monaten und Jahren auch herausfordern wird. Glaubst du, was Gott sagt? Glaubst du, was er in seinem Wort zu dir und mir sagt? Ich werde das sein, was sie über mich sagt. Die Bibel hat dir sehr viel zu sagen, da werden wir heute hören von, über dich, wer du bist, wer du sein sollst. Ich werde das sein, was sie über mich sagt. Die Bibel hat eine wunderbare Verheißung für dich und für deine Zukunft, deine persönliche Zukunft. Nicht eine allgemein christliche Zukunft, sondern für dein ganz persönliches Leben, denn du bist einzigartig. Danke, in den Augen Gottes. Ich werde haben, was sie sagt, dass ich haben soll. Die Bibel ist voller Verheißungen, was Gott dir schenken möchte. Nicht in der Ewigkeit, sondern jetzt, hier, in deinem Leben, jetzt. Amen. Als Petrus nämlich gefragt hat, hey Jesus, was kriegen wir dafür, dass wir dir nachfolgen? Hat Jesus fein säuberlich zwei Häuflein gemacht. Also nicht er, sondern... Oh, ihr. Er hat gesagt... Du wirst 100-fach zurückbekommen in diesem Leben, was du weggibst, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Was ich sagen will, Jesus unterscheidet sehr deutlich zwischen dem Leben hier und der Ewigkeit. Es gibt schon hier und jetzt Lohn. Und deswegen, ich werde haben, was sie sagt, dass ich haben werde. Das ist etwas, was du glauben musst. Ich werde tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Viele haben immer noch das Vokabular unmöglich, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Die Bibel sagt dir zum Beispiel, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich werde tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Ich werde tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, welcher ist Christus. So. Und heute werde ich einen weiteren Schritt tun in den vollkommenen Willen Gottes für mein Leben. Empfang die Predigt wirklich als etwas, wo Gott zu dir reden möchte, wo er dein Leben revolutionieren will. Ich und hoffentlich auch niemand, der hier predigt, ist da, um dich nicht zu entertainen, sondern Gott möchte dich und dein Leben verändern durch das, was er dir zu sagen hat. Und deswegen wirst du heute, wenn du es möchtest, einen weiteren Schritt tun in den vollkommenen Plan und Willen, den Gott für dein Leben schon längst bereitgelegt hat. Und in Jesus hast du dazu das Verlangen in dir. Er gibt dir den Willen und er gibt dir vor allen Dingen die Kraft. Als ich heute Morgen in Karlsruhe ankam, habe ich am Bahnhof gehört, dass in Karlsruhe eine neue Shopping Mall eröffnet wird. Eine Mall ist so ein Gebäude mit ganz vielen Läden drin. Und zwar wird das eine Mall werden, speziell für Frauen. Also dürfen nur Frauen einkaufen. So, ich hab gehört, die ist sogar schon offen. Und da gibt's was ganz Besonderes zu kaufen, nämlich Ehemänner. Auf 5 Stockwerken. Da gibt's eine Bedingung, du darfst jedes Stockwerk nur einmal betreten. Wenn du dich für ein Stockwerk entschieden hast, dann musst du dort auch einkaufen. Du darfst also nicht woanders hingehen. So. Und 2 Frauen habe ich kürzlich da reingegangen, um einzukaufen, Freundinnen. Und in der ersten Etage war ein ganz großes Schild. Hier gibt es Männer mit Jobs, die Kinder lieben. Die Frauen waren ganz begeistert. Was will man mehr vom Leben? Aber die eine sagt, lass uns doch mal gucken, was es im 2. Stock gibt. Im 2. Stock war ein großes Schild. Hier gibt es Männer mit Jobs, die Kinder lieben und gut aussehen. Oh. Okay. Ich habe gehört, die wollten schon reingehen, aber dann hat die andere gesagt, hey, lass uns doch mal gucken, was im 3. Stock los ist. Also fahren sie rauf in den 3. Stock und siehe da, hier gibt es Männer mit hochbezahlten Jobs, die Kinder lieben, gut aussehen und romantisch sind. Die eine wollte schon ihr Scheckbuch ziehen und sagt die andere, lass uns doch mal gucken, was im 4. Stock los ist. So, sie gehen nach oben. Und auf einer Platinplatte, hier gibt es Männer mit hochbezahlten Jobs, die Kinder lieben, die gut aussehen, die romantisch sind und die Hausarbeit machen. Oh. Jetzt haben beide schon ihr Scheckbuch gezogen und kurz bevor sie reingehen, sagt die eine, ich möchte doch wissen, was es im 5. Stock gibt. Sie gehen beide hoch in den 5. Stock. Dort hängt eine große schwarze Platte mit weißer Schrift. Da steht drauf, dieser Stock beweist, dass Frauen nicht zufriedenzustellen sind. Kriege ich einen Amen von den Männern? Halleluja. Wir wollen heute über Identität sprechen. Was ist deine Identität als Frau? Lesen wir mal im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 16. Und du kannst mal vielleicht den Vers, Niki, gerade an die Wand pinnen, den haben wir nämlich drauf. 2. Korinther 5, 16, genau. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es geht heute ganz wesentlich darum, wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Mit dem Fleisch ist der natürliche Mensch gemeint, das, was natürlicherweise in dir und an dir ist. Als Christen sollten wir uns nicht mehr nach dem Fleisch beurteilen. Und was interessant ist, und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, kennen wir ihn doch so nicht mehr. Christus nach dem Fleisch kennen heißt eigentlich nichts weiter als eine religiöse Bekanntschaft mit Jesus zu haben. So ist der hohlwängige Mann mit der Dornenkrone. Ne? Er ist der arme Typ, der am Kreuz gestorben ist, der so moralisch hochstehende Mensch. Das ist Christus nach dem Fleisch kennen. Oder er ist halt so der sündlos war. Aber Christus kennen wir so nicht. Und Paulus sagt deshalb, ist aber jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und darum geht es hier. Zu verstehen, dass ihr neu geworden seid, dass ihr eine neue Identität habt. Und wie ich diese Identität ergreife und sie auslebe. Da ist ein Flugzeug über den Pazifik. Die fliegen von Kalifornien nach Japan. Plötzlich fällt das rechte Triebwerk aus, das linke Triebwerk fällt aus, das mittlere Triebwerk. Sie eiern auf einem Triebwerk noch über so eine Insel, dann fällt das auch aus. Das Flugzeug schmiert ab. Der Pilot und ein Mann schaffen es noch raus aus der Maschine, schwimmen auf die Insel. Kein Mensch auf der Insel, kein Essen auf der Insel. Und der Pilot heult und jammert in einem Stück. Wir sind verloren, wir werden sterben, wir gehen drauf. Und der andere, der sagt immer, ich mache 10 Millionen Dollar im Jahr. Ich mache 10 Millionen Dollar im Jahr in meinem Geschäft. 10 Millionen Dollar mache ich im Jahr mit meinem Geschäft. Und der Pilot sagt, hör mal, deine 10 Millionen Dollar nützen uns hier überhaupt nichts. Wir sind verloren, hier gibt's nichts zu essen, nichts zu trinken und kein Wasser. Ich mache 10 Millionen Dollar im Jahr. Und ich sag dir, 10 Millionen Dollar setze ich mit meiner Firma um. Hör doch endlich auf mit diesem Scheiß. Was soll das hier? Deine 10 Millionen Dollar nützen uns überhaupt nichts. Da guckt der Geschäftsmann den anderen an. Sagt er, du verstehst nicht. Ich verdiene 10 Millionen Dollar im Jahr und ich gebe den Zehnten. Und mein Pastor wird mich finden, egal wo ich bin. Dieser Mann hatte eine neue Identität. Ja? Er hatte eine neue Identität. Er war ein Kind Gottes geworden. Und er wusste, dass Gott Verheißungen aufs Geben gelegt hat. Er hatte eine neue Identität. Er hatte sich nicht mehr daraus definiert, wer er vorher war. Der Pilot definierte sich aus dem, was er als Mensch war. Hilflos, schwach, in einer ausweglosen Lage. Der Geschäftsmann hatte eine neue Identität. Er wusste, ich mache 10 Millionen Mark im Jahr oder im Monat und mein Pastor, meine Kirche kriegt jeden Monat 10% davon. Mein Pastor wird mich finden. Viele von uns leben schon viele, viele Jahre als Christen und haben keine neue Identität. Sie gehen zur Gemeinde, sie beten, sie geben auch, aber sie sind nie in diese Fülle des Lebens hineingekommen. In die Fülle des Lebens, das Gott uns geben möchte. Sie straucheln immer noch, haben viele Schwächen. Viele überleben in materiellen und auch emotionalen absoluten Minimum. Viele leben immer noch in Abhängigkeiten und in Süchten. Viele Christen erfahren immer noch wenig von der Gegenwart Gottes, diese greifbare, reale Gegenwart. Ich höre Gott nicht reden. Gott offenbart sich mir nicht. Ich habe das Gefühl, ich lebe irgendwo an Gott vorbei. Und viele haben nicht diese Zufriedenheit und diese positive Zuversicht und Ruhe, die das Leben mit Gott vermittelt. Warum nicht? Weil sie immer noch in ihrer alten Identität leben. Vielleicht fangen wir erstmal an, was ist der Wille Gottes für dein und mein Leben? Gott möchte dir ein reiches und erfülltes Leben in jeder Hinsicht zukommen lassen. Das ist eine absolute biblische Wahrheit, die der Teufel meisterhaft verdreht hat. Jesus sagt in Johannes 10,10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und umzubringen. So, wenn du Finanzen verlierst, wenn du Freude verlierst, wenn du Emotionen verlierst, Güter verlierst, Gesundheit verlierst, dann ist das nicht Gott, der das tut, sondern es ist der Feind Gottes. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das Leben und volle Genüge. Jesus kam nicht, um dir das gerade so Überleben als Christ zu bescheren, bei Wasser und Brot, bis der Herr wiederkommt. Das ist oft die Tendenz, die wir so immer noch hier in Deutschland und Europa im Hinterkopf haben. Christ sein heißt Leben auf Sparflamme, auf niedrigem Niveau, im unbeheizten Kellergeschoss. Und dort warten wir, bis Jesus wiederkommt. Aber Jesus sagt, ich will euch das Leben und volle Genüge geben. Johannes 15,16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Eure Frucht bleiben wird, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er euch gibt. Das ist die andere wunderbare Sache. Du bist von Gott bestimmt worden. Du sitzt nicht hier durch einen Zufall. Du sitzt auch nicht hier, weil du irgendwann aus einer Laune gesagt hast, hey Jesus, ich sag ja zu dir. Sondern die Bibel sagt an vielen Stellen, er hat dich erwählt. Er hat seinen Finger auf dich gesetzt. Er hat dich aus der Menge herausgerufen und zu sich gezogen. Und Jesus sagt, ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Gott hat bestimmt, dass dein Leben Frucht bringen wird. In dir ist das ganze Potenzial für ein erfülltes und fruchtvolles Leben bereits völlig vorhanden. Das hat Gott so bestimmt in seiner grenzenlosen Liebe. Jesus sagt, damit, wenn ihr den Vater bittet, er es euch gibt. Es ist alles da. Das ist auch dieser Aufruf, den Jesus getan hat beim Mahl, als er am See war, die Fische bereitet hat, die Jünger kamen, wo er sagt, kommt her, denn es ist alles bereitet. Gott hat alles für dich bereitet. Es ist alles bereits in dir angelegt. Weißt du, was unser Problem ist? Dass wir nicht lernen oder gelernt haben oder noch nicht völlig gelernt haben, wie wir diesen inneren Schatz, den Gott bereits in uns hineingelegt hat, heben. Wie wir an ihn rankommen. Oft ist es Mangel an Erkenntnis, Furcht und manchmal auch eine gehörige Portion geistiger Faulheit, Trägheit oder schlicht und ergreifend Unglaube und Kleinglaube. Gott schuf dich nicht für das gerade so Überleben. Gott hat dir eine Identität als Sohn und Tochter gegeben. Du bist ein Sohn, eine Tochter des allmächtigen Gottes. Ich war so embarrassed, als wir in die USA rüberkamen. Ich muss es wieder umschalten. Beschämt. Als wir dort ankamen und mit dem Auto zu diesem Haus gebracht wurden, ich meine, auf dem Foto sah das noch mickrig aus. Hast du erst gedacht, hoppla, bin ich jetzt hier bei Bill Gates gelandet oder wie? Ne? Und wie wir untergebracht waren, wie wir behandelt wurden. Und ich tue mich oft schwer, so Sachen auch anzunehmen. Ich denke dann immer gleich, oh, was kann ich tun, um das irgendwie zurückzubezahlen? So, ich habe schon überlegt, oh, ich nehme das nicht an, das Fluggeld. Und oh. Aber Gott kommt und Gott beschenkt dich. Und wenn er dich beschenkt, dann richtig. So, wir haben in dieser Woche, es war einfach gewaltig. Und Gott hat gesagt, hey, das kommt von mir. Nimm es. Es kommt von mir. Und ich spüre, Gott möchte dir genau auch das geben. Das heißt nicht, dass jeder von euch jetzt morgen ins Flugzeug sitzen muss und fliegt nach Arizona. Hey, Tom, Uwe hat gesagt. Wobei, wie ich Tom kennengelernt habe, hätte ich sagen, natürlich, komm rein. Ne? Platz ist genug im Haus. Aber ich habe neu gelernt, was es bedeutet, wie großzügig Gott sein möchte. Als die beiden mir ihre Lebensgeschichte erzählt hatten, da bin ich fast in Tränen ausgebrochen. Ich bin jemand, der ist nicht so nah am Wasser gebaut. Das kann Silvia sagen, stimmt. Seine Frau, als er sie geheiratet hat, hat gesagt, sie hat nur gestottert, konnte kaum lesen, hat total die Menschenfurcht gehabt. Wenn sie jemand was gefragt hat, hat sie ihn angeguckt und er hat geantwortet. Er kam aus einer ziemlich armen Familie, sie kam aus einer ziemlich armen Familie. Sie haben vor 30 Jahren angefangen, auf das Geheiß Gottes hin eine kleine christliche Schule zu starten. Und dann über die Jahre haben sie gelernt und gelernt und gelernt. Und dann haben sie gelernt, was es heißt, Gott zu vertrauen und zu glauben. Und ab dem Moment hat sich ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt, wo sie begriffen haben, wer sie sind in Christus. Wo sie diese alten christlichen Klischees angefangen haben, über Bord zu werfen. Wo sie verstanden haben, dass Gott sie nicht bestimmt hat für ein Leben im Erdgeschoss oder im Kellergeschoss, sondern für ein Leben als Sohn, Tochter Gottes. Die Maureen predigt heute in den ganzen USA, vor Tausenden von Leuten. Ist eine fantastische Sprecherin. Ich meine, ihr habt es ja zum Teil hier erlebt, aber jetzt da auf der Konferenz, das war noch far way out. Und was mich total berührt hat, wie die Gemeinde, was weiß ich, 5000 Leute, ihre beiden Leiter auch wirklich lieben. Ich bin vielen hundert Leuten so kleine Gespräche gehabt und überall hast du nur Positives gehört. Das ist ein Zeugnis. Ne? Ich sage, oh, das möchte ich auch. Ich will auch mal, dass jeder hier über mich positiv redet. Amen. Wir müssen Visionen haben. Ne? So, ich weiß, das ist eine sehr anspruchsvolle Vision hier im CZK, weil ihr seid so schwer zufriedenzustellen. Nein, nein. Jetzt lassen wir mal dieses Spielchen. Wichtig ist, dass du auch verstehst, Gott hat keine Lieblinge. Oft haben wir die Tendenz in uns denken, naja, der Uwe. Oder der Walter Heidenreich. Oder der oder die. Ja gut, der. Aber ich sagte, Gott hat keine Lieblinge. Deswegen habe ich euch das gerade erzählt. Ein Walter Heidenreich, ein Karl Napf, ein sonst wer, die haben alle irgendwo mal wo angefangen? Wo? Im Erdgeschoss, im Keller. Und ich glaube, dass in vielen hier im Raum, da liegt ein Riesenpotenzial. Und es ist nicht Gottes Verantwortung, wenn du es nicht benutzt. Weil du Menschenfurcht hast, weil du Angst hast, weil es dir vielleicht zu unbequem ist, weil du vielleicht zufrieden bist in deiner kleinen, viereckigen, warmen, kuscheligen Box. Aber in dir ist ein Riesenpotenzial. Und dieses Potenzial kann nur von dir begrenzt werden, von sonst niemandem. Amen. Danke für die begeisterte Reaktion. Im Römer 2,11 heißt es, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Gott sieht die Person nicht an. Ich habe gerade gedacht, so eine merkwürdige himmlische Melodie war da zu hören. Gott sieht die Person nicht an. Gott hat in jedem von euch etwas reingelegt, eine Identität, ein Potenzial. Und dieses Potenzial ist größer als das, was du im Moment erfüllst. Größer als alles, was du dir je vorstellen kannst. Wenn du, jeder Einzelne im Raum, an die absolute Spitze deines Potenzials kommst, dann wirst du zufrieden sein, dann wirst du dankbar sein, dann wirst du vollkommen begeistert sein von Gott. Es wird dich vollkommen intellektuell, emotional ausgefüllt haben. Und das Schöne ist, du musst dich mit niemand vergleichen. Nicht jeder von uns ist berufen, Reinhard Bonnke zu werden. Ja? Nicht jeder ist berufen, was weiß ich, Walter Heidenreich zu werden. Aber jeder von uns hat eine Berufung von Gott, die Gott in dich hineingelegt hat, die er erfüllen kann. Ich möchte nicht wissen, wie viele von euch hier zu Geschäftsleuten berufen sind. Ich glaube, das ist eine der stärksten Berufungen überhaupt, ist ein Unternehmer zu werden nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, dass da ein gigantisches Potenzial liegt. Sie haben dort in der Gemeinde über 600 Unternehmer. Und sie ermutigen konstant ihre Leute, selbstständig zu werden. Die produzieren Selbstständige schon fast am Fließband dort. Ich habe einen jungen Mann getroffen in der Vorhalle, der kam zu mir und sagte, weißt du Uwe, ich kam hier in die Gemeinde, da habe ich einen Job gehabt für $8 die Stunde. Heute, nach einem Jahr, habe ich mein eigenes Business. Und ich habe gedacht, wow. Das war schon in ihm drin. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Michelangelo, als er den David geschaffen hat, ist diese wunderschöne Skulptur. Da kam jemand zu ihm hin und hat ihn bewundert und ach, wie toll er das gemacht hat. Und Michelangelo hat gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe lediglich die Figur freigelegt, die schon seit Jahrtausenden in diesem Stein drinnen war. Ist interessant, ne? So, es ist bereits in dir drinnen. Gott hat es in dir angelegt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus hat dich erwählt. Jesus hat dir eine Identität gegeben, auf der Erfolg steht. Und unser einzigster Job ist, mit Jesus zu kooperieren und herauszufinden, wie ich dahin komme. Nochmal, es gibt unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Begabungen. Das heißt, messe dich bitte nicht mit anderen. Vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich mit niemandem. Es sei denn, wenn es um Fleiß und Disziplin und Durchhaltevermögen geht, da sollen wir Vorbilder haben. Aber sag nicht, der hat den Dienst, den muss ich auch haben. Ja? Verstehst du, was ich meine? Jeder von euch ist unterschiedlich, aber Gott hat in euch was Wunderbares reingelegt, in jeden. Nicht jeder ist hier zum Pastor berufen, nicht jeder zu irgendwas Geistlichen. Aber ich glaube, dass viele zu wesentlich mehr berufen sind, als das, was du im Moment vielleicht träumst oder denkst. Und es ist nicht unerreichbar für dich. Es ist nicht unerreichbar für dich. Denn wenn Gott etwas in dich hineingelegt hat, dann wird er auch für dich Wege schaffen, dass du da rankommst. Im Epheser 2,10, da schreibt Paulus, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Jetzt hör mal gut hin. Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Alle guten Werke, zu denen du potenziell fähig bist, hat Gott bereits auch in dir angelegt. Was sind gute Werke? Viele meinen, gute Werke, das ist einer alten Oma über die Straße helfen. Das ist meinem Nachbarn den Mülleimer ausleeren. Das sind gute Werke. Aber gute Werke sind noch viel mehr. Da gab es die drei Verwalter, denen hat Jesus erzählt dieses Gleichnis, der König, und das war schließlich er, hat ihnen Geld anvertraut. Er sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Die drei Verwalter tun das. Zwei mit großem Erfolg, sie verdoppeln das, was sie jeweils bekommen haben. Und der König sagt, du bist über wenigem treu gewesen, geh ein zur Freude deines Herrn, ich werde dich über viel setzen. Der andere hat seine Funde vergraben, hat gesagt, hier hast du das Deine zinslos, aber unversehrt zurück. Und er dachte, er kriegt dafür noch ein paar Streicheleinheiten. Und der König wirft ihn in die Finsternis, wo Heulen und Zähneklappen ist. So, und was sehen wir hier? Und er sagt, nimm dieses Pfund und gib's dem, der am meisten erwirtschaftet hat. Und die anderen plärren rum und sagen, warum der? Der hat doch schon so viel. Und Jesus sagt, dem, der viel hat, wird noch mehr dazugegeben. Und dem, der nichts hat oder wenig hat, wird auch noch das weggenommen, was er meint zu haben. So, und hier haben wir einen großen Irrtum, mit dem wir aufräumen müssen, dass Gott der Freund von Schlamperei und Unterdurchschnittlichkeit ist. Ist er nicht. Gott achtet sehr genau drauf, was wir mit dem machen, das er uns anvertraut hat. Und Gott hat jedem von uns auch ein Kapital gegeben. Und eines Tages wird Gott kommen und er sagt, tu Rechenschaft darüber. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit den Gaben gemacht, die ich in dich hineingelegt habe? Was hast du mit den Möglichkeiten gemacht, die ich vor dir platziert habe? Und ob dir das gefällt oder nicht, ich sage das nicht, das steht in der Bibel. Du wirst darüber Rechenschaft geben müssen. Und es geht hier nicht um Himmel und Hölle in dieser Frage, sondern es geht um den Lohn. Die Bibel sagt, dass es einen Ort auch im Himmel gibt, da ist Heulen und Zähneklappern. Und das war, ist das dieses Geschreien, dieses Weinen darüber, über alle vertanen Gelegenheiten. Und es ist auch nicht so, dass Gott grausam ist. Und es gibt nicht die Entschuldigung für uns, wo wir sagen, ja, aber ich habe es ja nicht geschafft. Denn Gott hat es in dir angelegt, es ist da. Du musst nur Glauben gebrauchen und in diese Gelegenheiten mit Glauben, mit Freude und auch mit Disziplin reingehen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gute Werke sind auch vielleicht die Gelegenheit, ein Geschäft zu eröffnen. Die Gelegenheit, irgendeinen Dienst anzufangen. Vielleicht irgendetwas zu erfinden, was noch keiner vor dir erfunden hat. Die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens ist darin aufgehoben. Vielleicht bist du derjenige, der einen Song schreibt. Ne? Songs, Lieder sind in dir drinnen. Die hat Gott schon vor Grundlegung der Welt in dich hineingelegt. Und er will, dass du sie in dir entdeckst und freisetzt. Und die Frage ist, warum finden viele nicht diesen Weg da hinein und enden oft darin, dass sie Gott verantwortlich machen oder die Gemeinde verantwortlich machen oder den Prediger verantwortlich machen, der schuld ist, weil sich die Wahrheiten der Bibel im eigenen Leben nicht manifestieren. Und die Antwort darauf ist, dass viele noch in ihrer alten Identität leben. Sie haben Jesus als Erlöser angenommen, sie glauben an Gott, sie gehen zu einer Gemeinde, aber sie haben noch ihre alte Identität. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Zum Beispiel, ohne Ausweis, Pass, kannst du nicht auf die Reise gehen. Als wir aus den USA gestern Mittag ausgeflogen sind, da wurden unsere Pässe beim Einchecken gecheckt und angeguckt, dann beim Handgepäck einloggen gecheckt und nachgeguckt, beim Einboarden gecheckt und nachgeguckt und auf dem Weg ins Flugzeug, da an diesem langen Gang, diesen Arm, standen nochmal 3 Polizisten, die nochmal, also als du mit der ganzen Prozedur fertig warst, haben 50 Leute gewusst, wer du bist. Und wenn irgendwas mit deiner ID nicht gestimmt hat, dann holen die ihre Periskope raus. Und dann gucken sie in deine Taschen, in deine Schuhe, in deine Hosen. Die gucken an Orte, wo du nie hingucken würdest. Und es ist genauso, dass viele Christen machen sich mit einer falschen ID, einem falschen Ausweis, auf die Reise ins Land, wo Milch und Honig fließt, in das Land der Verheißungen Gottes. Und weil sie die falsche Identität haben, kommen sie nicht an, werden sie nicht ins Land reingelassen. Kommen sie nicht in das hinein, was Gott eigentlich für sie hat, weil sie ihre Identität nicht kennen und in einer falschen Identität leben. Hast du schon mal versucht, mit einer Pistole im Handgepäck, einem irakischen Pass, mit einem dicken Schnauzbart und solchen Augenbrauen durch den US-Zoll zu kommen? Das ist unmöglich. Und deswegen ist die Frage an dich, wie identifizierst du dich? Wie siehst du dich? Sich korrekt zu identifizieren, ist nicht nur in der Welt wichtig, sondern ist auch im Reich Gottes wichtig. Wer bist du vor Gott? Und was noch viel wichtiger ist, wer bist du vor dem Widersacher Gottes, dem Verkläger der Brüder? Wer bist du? Weißt du, was deine Identität in Gott ist? Weißt du, was dir gehört? Weißt du, welche Rechte dir Gott anvertraut hat? Kennst du deinen Stand? Wenn du den richtigen Ausweis hast, dann marschierst du durch und in den Segen rein, den Gott hat. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, an den falschen Ausweis hast, dann kommst du nicht durch. Du kommst nicht in das Land rein, in das Gott dich haben möchte. Und das ist noch nicht mal das, weil Gott es nicht will, sondern weil der Feind Gottes, der Teufel, ein ganz legitimes Recht hat, dich aufzuhalten. Denn er wird dich belügen, er wird dich betrügen über deine Identität und du wirst ihm glauben. Er ist dann dieser Zollbeamte oder Grenzpolizist, der sagt, stopp, hier kommst du nicht durch. Und du glaubst ihm das und drehst schönartig um und gehst zurück. Wenn du nicht weißt, wer du in Gott bist, was dir gehört, was du beanspruchen kannst, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr Gott sich dir gegenüber verpflichtet hat. Und darum sagt Paulus, darum kennen wir von nun an, geh nochmal auf die erste Folie, Nick, niemanden mehr nach dem Fleisch. Du solltest dich nicht mehr nach deinem alten Leben kennen. Sondern es ist wichtig, dass du dich nach deinem neuen Leben kennst. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und wir kennen auch Christus nicht mehr nach dem Fleisch, nach dem religiösen Fleisch. Wenn wir Christus wirklich kennen, dann wissen wir, dass er uns liebt. Dann wissen wir, dass er uns alles geben wird. Jesus sagt, was immer er bittet, wenn ihr nur Glauben habt, werdet ihr es empfangen. Ich glaube, niemandem von uns im Raum ist die Wucht dieser Worte bewusst, weil wir noch nie an diesen Ort gelangt sind. Aber es sind Worte Gottes. Und da will Gott uns hinhaben, an diesen Punkt des Vertrauens und des Glaubens und der Beziehung. Und dann bist du in deiner Identität. Wie definieren wir uns? Wie identifizieren wir uns oft? Viele immer noch nach ihrem Fleisch. Ich bin Doktor so und so. Ich bin männlich. Ich bin weiblich. Ich bin schwarz. Ich bin weiß, grün, gelb. Ich bin Baptist, ich bin Methodist, Ich bin Mennonit, ich bin katholisch, ich bin evangelisch. Aber sehr wenige definieren sich aus dem Stand, den sie vor Gott haben. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin angenommen vor Gott. Geh nochmal auf diese Proklamation ganz zum Anfang. Ach ja, da haben wir es schon. Ne? Ich werde das sein, was die Bibel über mich sagt. Das ist Identität. Ich werde haben, was die Bibel sagt, dass ich haben soll. Ich werde tun, was sie sagt, dass ich tun kann. Das ist Identität. Wenn das in dir ist, dann gehst du an jedem Kontrollposten vorbei und keiner kann dich aufhalten, weil auf deinem Ausweis ganz fett steht, ich glaube und ich weiß. Und was heißt es im Hebräerbrief? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber Glauben heißt, ich weiß, wer ich bin und ich marschiere einfach durch. Andere definieren ihre Identität nach den persönlichen Problemen, die sie haben. Ich bin abhängig. Ich bin geschieden. Ich bin arm. Ich bin leider zu wenig gebildet. Ich wurde missbraucht früher. Ich bin chronisch krank. Ich bin dies. Ich bin das. Die Identifikation erfolgt über die Probleme. Wer war so ein Mann in der Bibel? Bartimäus. Der Blinde wurde er genannt. Dieser Mann wurde identifiziert über seine Blindheit. Aber als er dann später sehen konnte, da hat sich seine ganze Welt verändert. Ich weiß nicht, kennt ihr die anonymen Alkoholiker? Wir waren mal lange Jahre mit einem Ehepaar befreundet. Wir waren sogar mal da mitgegangen, wollten uns das mal angucken. Die müssen bei jeder Sitzung stehen die auf, wenn die sich vorstellen. Und ich will jetzt hier nicht spotten irgendwie, sondern einfach was sagen, was eigentlich dramatisch ist. Die stellen sich dann vor, ich bin Karl so und so und bin Alkoholiker. Was ist seine Identität? Ich bin Alkoholiker. Glaubst du, dass das nach dem Willen Gottes ist, dass du das für den Rest deines Lebens aufsagst? Dass das die Bestimmung ist, die Gott für uns hat? Ich glaube es nicht. Ich schätze, was die AA machen. Sie helfen vielen Menschen, auch trocken zu bleiben. Aber es gibt Grade von Freiheit. Und es gibt eine Freiheit, in der du eben an der langen Leine bist, aber immer noch ein Gefangener. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, neue Identität. Und wenn ich anfange zu sagen, ich bin das und das, was passiert? Du legst dich fest. Du machst das Problem zu deiner Identität. Und das ist der Ausweis, den du hast. Und damit bist du jener schnauzbärtige, buschäugige Iraker, ne, mit der Pistole im Handgepäck. Der kommt halt nicht durch. Ne? Wir identifizieren uns mit negativen Dingen und sie werden damit ein Teil unserer Persönlichkeit. Und diese falsche ID-Karte verhindert, dass du ins gelobte Land kommst, das Gott für dich hat. Weil du dir selber den Zugang verbaust. Gott will aber, dass du nicht nur frei wirst, sondern er will darüber hinaus, dass du eine neue Personalität bekommst. Weißt du, du kannst ganz schnell von irgendetwas frei werden, aber eine neue Personalität zu bekommen, das ist etwas, das ist ein Prozess, in den du rein musst. Wir haben anonyme Alkoholiker erlebt, die haben nicht mehr getrunken, aber da hast du nur Suchtverlagerung erlebt. Die haben tonnenweise Süß reingestopft, waren beziehungssüchtig ohne Ende. Das Ehepaar, das wir kannten, wenn wir die eingeladen hatten, das war als die Horrornacht, bis 4 Uhr morgens, die konntest du fast nicht aus der Wohnung bewegen. Damals hatten wir noch gar keine Ahnung, dachten, als Christen müssen wir das tapfer erdulden. Das ist keine Freiheit. Ne? Gott will, dass du eine neue Personalität bekommst. Weißt du, was das Problem ist? Viele wollen nur gesund werden, frei werden, schnell wohlhabend werden, aber sie wollen keine neue Identität bekommen. Gott, segne mich, aber bitte lass mich so sein, wie ich schon immer war. Mach mich wohlständig, aber bitte änder meinen Charakter nicht. Mach mich gesund, aber bitte änder mein Wesen nicht. Gib mir dies, aber lass mich bitte in Ruhe. Und du kannst das eine nicht ohne das andere haben. Eine neue Identität will dir Gott geben. Und eine neue Identität ist oft ein schmerzhafter Lernprozess, der manchmal über ein halbes Leben auch gehen kann. Das mutet Gott uns zu. Der Gerechte fällt 7-mal und steht doch immer wieder auf. Das indiziert, dass selbst bei bester Absicht wirst du immer wieder auf die Schnauze fallen. Aber da zeigt sich dein Charakter. Bist du so eine Lusche, die dann heulend am Boden liegen bleibt, sich selbst mitleidet und eigentlich ja nur gern weitermachen? Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, der geht über Jahre. Aber das ist genau das, was Gott vorhat. Er will Charakter in dir bilden. Charakter bildet sich nicht in einer Woche, nicht in einer Nacht. Ich will hier nicht rummosern, aber ich persönlich bin nicht großartig beeindruckt von so bestimmten Aufrufen. Die Leute kommen nach vorne in Tränen aufgelöst, dann legen sie ihre Zigarettenschachteln vor der Bühne ab. Da mag viel passieren, aber ich sage mir, ich habe 23 Jahre Leiterdasein auf dem Buckel und habe schon vieles erlebt. Ich möchte dann gerne sehen, wo stehen denn diese 30 Leute in 3 Jahren? Da wird sich zeigen. The long run, die zweite Meile gehen, ob du wirklich willst, ob du bereit bist, eine neue Identität zu bekommen. Frei werden, das geht schnell. Jesus heilte diesen einen Mann und er sagt, seh zu, dass du nicht mehr sündigst, auf dass dir nichts Schlimmeres widerfährt. Der Mann wollte eigentlich, der war in der Gefahr, sonst hätte ihn Jesus nicht gewarnt. Er wollte von dieser blöden Krankheit frei werden. Aber er wollte nicht unbedingt eine neue Persönlichkeit bekommen, eine neue Identität annehmen. Als Bartimäus geheilt wurde, da musste er auch gleichzeitig eine neue Identität annehmen. Er war nicht mehr der blinde Bettler. Was hat das konkret bedeutet? Er konnte nicht mehr auf dem Markt rumsitzen und betteln. Was musste er? Einen Job suchen. Oh. Da waren vielleicht sogar Frauen in seinem Leben, die er geliebt hat, und nun plötzlich konnte er sie sehen und wusste, wie sie aussahen. Er hat vielleicht gesagt, Gott, hilf mir. Versteht ihr, worum es geht? Probleme können sich in einer einzigen Sekunde lösen. Aber eine neue Identität, Persönlichkeit ist eine Sache, die über Jahre gehen kann. Und das Schöne ist, Gott ist treu zu dir und sagt, wir gehen, mein Kind, diesen Weg zusammen. Und wo immer du hinfällst, meine Gnade reicht aus für dich. Fürchte dich nicht. Wir stehen zusammen wieder auf und weiter geht's. Und wenn du dich darauf einlässt, wirst du merken, wie du über Jahre einen neuen Charakter bekommst. Wie Charakterstärke in dein Leben kommt. Und das sind dann die Helden. Leute, die, wo du sehen kannst, über Jahre in der Gemeinde, die nicht nur die Sessel wärmen, sondern die auch geistig wachsen, die immer mehr zunehmen, deren Einfluss auch immer mehr wächst, die auch immer mehr für andere zum Vorbild und Einfluss werden. Und solche Leute will Gott aus uns machen, weil das erregt Aufsehen, auch in deiner Nachbarschaft. Dann kommen die Leute und sagen, wer bist du? Was ist mit dir los? Du bist so anders. Ich bin dick. Ach, ich bin so dick. Ich habe schon so oft versucht abzunehmen. Du identifizierst dich mit diesem Problem. Aber dein Problem ist nicht das Dickwerden, sondern deine Personalität. Dein Problem sind nicht deine Gene, sondern deine Personalität. Du hast ja wahrscheinlich schon x-mal mit Erfolg sogar abgenommen, aber dann war da wieder diese Personalität, die dir gesagt hat, jetzt ist. Du hast kein Problem mit deinen Genen, dein Problem ist ein Identitätsproblem. Essen ist für dich eventuell ein Beruhigungsmittel. Essen ist für dich vielleicht ein Liebesersatz. Essen ist für dich vielleicht ein Tröster bei Frustrationen. Es ist deine Identität geworden. Und du kannst 1000 Diäten machen und 1000 Pülverchen trinken und schlucken und 5000 Mal abnehmen, wenn sich deine Identität nicht ändert, wirst du dein Gewichtsproblem niemals los. Und deswegen machen diese Firmen, die diese ganzen Wundermittel verkaufen, so ein Riesengeschäft. Weil die Leute wollen ihre Identität nicht ändern, aber sie wollen das Fett loswerden. Und genauso auch umgekehrt. Ne? Ich trainiere. Und wie viele junge Leute ballern sich Steroide rein, um möglichst in einer Woche solche Arme zu kriegen? Und sie merken gar nicht, dass sich damit ihr ganzes Leben, Gesundheit, alles ruinieren. Mit deiner alten Identität kommst du nicht in das Neue hinein, das Gott für dich hat. Wir wollen abschließen mit Israel. 4. Mose 13, 33. Die Kundschafter. Wir kamen in das Land, aber wir sahen dort die Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Was war ihre Identität? Was stand auf ihrem Ausweis? Ich bin eine Heuschrecke. Ich bin eine israelische Heuschrecke. Ich würde gerne in dein Land eindringen. Auf dem anderen Ausweis stand, ich bin ein Riese. Ich habe gestern den Film Monster AG im Flugzeug gesehen, das erste Mal. Ne? So, hat gut gepasst. So, wie ging die Sache aus? Ne? Natürlich kam sie mit ihrem Ausweis nicht ins Land. Ihr müsst es nicht persönlich nehmen, gell, die ihr jetzt geht. Gerd, gell, das mit dem Dicksein war nicht auf dich gemünzt. Ne? Nee, Gerd muss los. Diese erste Generation der Israeliten hatte eine völlig falsche Identität. Sie waren im Geist immer noch Sklaven. Sie hatten Gottes Kraft erlebt. Die haben den Auszug aus Ägypten erlebt, den Durchgang durchs Rote Meer, die ganzen Plagen, Wasser und Manna in der Wüste, den Krieg gegen die Amalekiter, gegen den König von Og. Dem Wunder über Wunder über Wunder erlebt. Aber es hat nicht ihre Identität verändert. Sie hatten immer noch den Ausweis, wo Berufsheuschreckensklave draufstanden. Wer seine Identität verändert hat, waren zwei Männer aus dieser Generation. Kaleb und Josua. Und Gott sagt von ihnen, weil in ihnen ein anderer Geist ist, werden sie ins Land kommen. So, und das Ganze musst du auf dich ummünzen. Das ist ein Bild für uns heute. Warum kommst du nicht in das Land der Heilung, in das Land des Wohlstandes, in das Land des Überflusses, in das Land der Zufriedenheit, in das Land von Freude, von gesegneten Familienbeziehungen? Weil du unter Umständen noch mit einer alten ID-Karte rumläufst, auf der aller mögliche Unsinn draufsteht. Gott hat schon längst eine neue Identität bereit für dich. Du musst dich ihr nur vergewissern, dich ihrer bewusst werden. Erlaube Gott, deine Personalität zu ändern, um dich in den Segen zu bringen, den er dir geben möchte. Es reicht nicht, nur äußerlich dabei zu sein. Du bist ein bedauernswertes Geschöpf, wenn du hier sonntags nur herkommst, um ein bisschen intellektuelle Zerstreuung zu erfahren oder vielleicht deinem Gewissen etwas Balsam zu verpassen. Ja? Gott möchte dich verändern. Bei drei Personen änderte Gott den Namen und gab ihnen neue Identitäten. Identitäten. Wer war das? Abraham, Sarah, Jakob, Saulus, Petrus. Das ist jetzt schon im Neuen Testament. Ne? Aber im Alten Testament waren das Abraham, Sarah und Jakob. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm: Ich bin Gott, der Macht hat über alles. Wo du bist, lebe mit mir und tue, was recht ist. Denn ich werde einen Bund mit dir schließen und sichere dir zu, du wirst unzählbar viele Nachkommen haben. Da warf sich Abraham zu Boden und Gott sprach weiter: Du wirst Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Abram bedeutet erhabener Vater, Abraham, Vater vieler Völker. Dieser Bund gilt für alle Zeiten für dich und deine Nachkommen. Zahlreiche Völker werden aus dir kommen, sogar Könige werden von dir abstammen. Es ist ein Versprechen, das ich niemals brechen werde. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Es war ein Jahr, bevor Isaak geboren werden sollte. Was macht Gott als erstes? Er ändert die Personalität seines Freundes Abraham, gibt ihm eine neue ID-Card. Jetzt denken wir, ja gut, schön. Aber was bedeutet das? Jetzt stell dir mal vor, du bist unfruchtbar, keine Kinder und jetzt gibst du dir den Namen Mutter vieler Kinder. So, und das, ich meine, damals, die hatten solche Namen, gell? Also die hießen nicht Müller, Meier oder Kurz, Wurz, Schmitz, ne? Sondern die Namen sagten was aus. Jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert. Abraham kommt jetzt da, Leute, ich habe berauschende Neuigkeiten. Ich heiße, bitte ab heute rede mich nur noch an mit Vater vieler Völker. Abraham, habt ihr schon gehört? Was war das? Ein Jahr lang Spießruten laufen für Abraham. Naja, ist 99, wir wollen mal nicht so sein. Ne? Das viele Wandern in der heißen Wüste, wir hatten in Arizona auch 45 Grad, das ist das erste Mal erlebt. So, dasselbe mit Sarah. Dann sagte Gott, auch deine Frau soll einen anderen Namen bekommen. Nenne sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah. Das bedeutet Fürstin. Ich werde sie reich beschenken, sie soll einen Sohn empfangen, mein Segen bedeutet aber noch mehr. Sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden auch von ihr abstammen. Ich heiße jetzt Sarah. Ach so. Was du da siehst, ist Glauben. Eine neue Identität hat auch was mit Glauben zu tun. Glauben ist offensiv. Glauben bedeutet, du gehst aufs Wasser. Glauben bedeutet, du setzt dich auch manchmal vielleicht dem Spott und dem Gegrinse anderer aus. Du nimmst etwas für dich in Anspruch, was du noch nicht siehst. Hebräer 11, es ist der Glaube, die Substanz der Dinge, die wir noch nicht sehen, aber von denen wir wissen, dass sie kommen werden. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Eine neue Identität zu haben, bedeutet, ich gehe auch im Glauben in das rein, was mir bis jetzt noch unmöglich ist. Ich habe vielleicht Probleme mit Alkohol. Na und? Im Glauben gehe ich jetzt voran und weiß, dass Gott mir helfen wird, frei zu werden. Ich werde den Kampf aufnehmen, immer und immer wieder. Wo ich hinfalle, verpflichte ich mich dazu, ich stehe wieder auf. Ich gehe weiter und weiter und weiter. Vielleicht lachen die anderen und sagen, haha, komm, wie oft hast du das schon versucht? Und ich sage dir, das ist der Teufel, der zu dir spricht. Aber dein Job ist zu sagen, na und, hast völlig recht, aber in mir wohnt ein Größerer. Und in mir ist Gnade und ich werde immer wieder aufstehen. Und du glaubst nicht, welch eine Kraft aus der Gnade kommt, zu überwinden. Paulus sagt, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Umkehr treibt. Von Dingen, die mich sehr stark belastet haben, das war nicht meine Disziplin, sondern es war die innerwährende Vergebung Gottes, die mich am Schluss überwunden hat, die mir geholfen hat, zu überwinden. Und was bin ich durch Verdammnis durchgegangen oft? So, deswegen bleib dran. Es ist ein Akt, ein Glaubensakt am Anfang. Bei Jakob war es dasselbe, ne? Jakob kämpft mit Gott. Er kriegt einen Schlag auf die Hüfte. Und was war sein Name? Gotteskämpfer. Ich habe mit Gott gekämpft, ne? Ja, ich wollte es nur für die machen, die hinten sitzen, meine Füße nicht sehen, ne? Jetzt stell dir mal vor, ne, du humpelst hier so rum und sagst, ja, mein Name ist Gotteskämpfer. Ich habe mit Gott gekämpft. Ne? Haha, guck dir den Jakob an. Es war ein Glaubensakt. Eine neue Personalität zu bekommen, ist ein Akt des Glaubens. Und Gott wird dich ohne eine neue Personalität, eine neue Identität nicht in das Neue hineinlassen. Ich möchte es noch ein bisschen korrigieren. Es ist gar nicht mal so sehr Gott, der dich nicht hineinlässt, sondern es ist der Feind Gottes. Er hat ein legitimes Recht. Nämlich er macht Ausweiskontrolle bei dir. Und wenn du keinen Glauben in dir hast, fällst du durch. Gnadenlos. Können wir noch mal den nächsten Vers haben? Und dann möchte ich gerne abschließen. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Du solltest dich nicht mehr nach deinem Fleisch kennen. Wenn du auf dein Fleisch guckst, dein Fleisch sagt dir Niederlage, Schwäche, ich bin schon wieder gefallen. Dein Fleisch sagt dir untauglich, Gott mag dich nicht. Ach, so ein Loser wie du. Aber die Bibel sagt dir hier, du sollst dich nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Amen. Du sollst auch Christus nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Ein falsches Christusverständnis. Er ist dein guter Hirte. Er ist dein Freund. Er ist dein Liebhaber. Er ist dein Erlöser. Er ist gestorben für dich, damit du 7x70 pro Tag Vergebung abholen kannst. Das heißt unbegrenzt. Er ist derjenige, der deine Gerechtigkeit ist, der bereits alles getan hat für dich, was nötig ist. Du kannst niemals gerechter werden, als du heute in diesem Moment gerecht bist. Denn Gott schaut niemals auf deine Gerechtigkeit, sondern auf das, was Christus getan hat. Aber Gott liebt dich dafür, von ganzem Herzen, wenn du glaubst, dass Christus das für dich getan hat. Das ist der große Punkt. Wir denken manchmal, Gott, ja, Gott liebt ja nur Christus, mich nicht. Das stimmt nicht. Gott liebt dich, er ist grenzenlos in dich verliebt, weil er sieht, dass du ihm glaubst, dass du das Opfer in Jesus angenommen hast. Das entzündet Gottes Liebe für dich. Und damit hast du eine neue Identität. Du kennst dich nicht mehr nach dem Fleisch. Du verweigerst dich, dich länger nach dem Fleisch zu kennen. Du kennst auch Christus nicht mehr als religiöse Ikone, sondern du weißt, wer er ist. Und dann passiert das, was Paulus sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Oft haben wir in evangelikalen Zirkeln immer gehört, ja, jetzt werden wir sind Christen geworden, jetzt sind wir sündlos, wir sündigen jetzt nicht mehr, das ist die neue Kreatur. Das ist Unfug. Wir wollen nicht mehr sündigen, das ist richtig. Aber wir werden definitiv immer wieder mal hinfallen. Aber wir stehen auf, das ist der Unterschied. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du hast eine neue Identität. Du siehst dich nicht mehr mit den alten Augen. Auf deinem Pass steht nicht mehr Heuschrecke, sondern Gotteskrieger. Auf deinem Pass steht nicht mehr Kleinglaube, Verzagtheit, Unglaube, Zweifel, sondern Glaube, Vertraue. Und du wirst durchbrechen. Können wir zusammen beten? Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Kraft deines Wortes. Und ich möchte über alles danken, dass du uns zu neuen Menschen gemacht hast. Dass das Alte in uns, in deinen Augen, vergangen ist. Danke, dass du das ganz alleine vollbracht hast. Du hast gesagt, niemand kann zum Vater kommen, es sei denn, ich ziehe ihn. Und danke, dass du jeden hier im Raum gezogen hast, Vater. Danke, dass du uns erwählt hast und nicht wir dich. Danke, dass du uns fähig gemacht hast, mit dir zu leben. Danke, dass du bereits diese neue Identität mit allen Gaben, Fähigkeiten in uns angelegt hast. Danke, dass wir uns nicht mehr nach dem definieren müssen, was an Schwäche und an Unzulänglichkeit in unserem Leben ist, sondern dass wir uns mit dem identifizieren, was du für uns getan hast, Jesus. Und ich bete, dass du heute Abend jedes Joch der Lüge hier im Raum zerbrichst, Vater. Möchte ich einfach kurz bitten, wenn du spürst, du brauchst diese neue Identität, ich möchte gern für dich beten, dann heb einfach kurz deine Hand hoch, wir bleiben einfach sitzen. Wir schauen nicht rum, tu es einfach so. Vater, und ich bete, du siehst diese Hände, und Vater, diese Hände strecken sich zu dir und nicht zu mir. Ich bete, dass du jede einzelne Hand berührst, Vater, durch deinen guten Heiligen Geist. Ich bete, dass du heute Abend anfängst, diese Worte in die Herzen dieser Menschen hineinzubrennen. Herr, das gib ihnen ein übernatürliches Verständnis, wie sehr du sie liebst. Dass du alles schon getan hast, dass ihr Leben eine Erfolgsstory wird. Lass sie entdecken, welch wunderbare Pläne du in sie hinein versenkt hast, Vater. Lass sie entdecken, Vater, dass du sie immer wieder aufheben möchtest, wenn sie hinstürzen. Lass wir heute Abend Mut fassen zu sagen, ich gehe in diesen Long Run. Ich erlaube Gott, meine Personalität zu verändern, und wenn es Jahre dauern wird. Und über alles, Heiliger Geist, lass sie sich an deiner Liebe erfreuen. Lass sie spüren, dass sie geliebte Kinder sind, um Jesu Willen, aber auch um ihre selbst Willen, Vater. Herr, segne sie mit Durchbrüchen, mit ermutigenden Durchbrüchen, Vater. Komm da und richte auf, Vater, wo Verzagtheit ist, wo Ängstlichkeit ist, wo Verzweiflung ist. Richt du neu auf, Vater. Ich möchte dich auch bitten, wenn du von dir sagen kannst, hey, eigentlich bin ich gar kein Christ, ich möchte es gerne sein. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und es ist nichts Schweres. Es hat auch nichts mit Kirche und Mitgliedschaft zu tun. Es geht darum, dass du in einem einfachen Gebet Jesus einfach bittest, jetzt in dein Herz zu kommen, dass er dir zeigt, wer er ist. Dass du sagst, Jesus, nimm meine ganzen Sünden, meinen ganzen Lebensscheiß, allen Müll und Dreck, den ich gebaut habe. Ich möchte es auf dich legen. Ich möchte Vergebung empfangen. Ich möchte ein neues Leben mit dir anfangen. Wenn du das Gebet beten möchtest, dann heb einfach auch deine Hand hoch. Ich möchte es mit dir beten. Danke. Jesus, du siehst doch die Hände, die oben sind. Vater, und wir möchten jetzt einfach beten. Bet einfach, bet mit mir mit. Wir wollen es alle zusammen beten, dann ist es für die anderen nicht so beschämend. Jesus Christus, ich möchte dir heute mein Leben anvertrauen. Ich möchte meine ganze Schuld geben. Allen Müll und Dreck, den ich gebaut habe, lege ich jetzt im Glauben auf dich. Ich danke dir, dass du mir alles jetzt vergeben hast. Ich danke dir, dass du mir alles vergeben wirst, was ich in der Zukunft noch an Müll baue. Schenk mir ein neues Leben jetzt. Lehre mich über die Jahre, die Sünde und Verstrickung in Schuld zu hassen. Lehre mich, Sünde und Versuchung zu überwinden. Taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Segne mich mit den Gaben des Heiligen Geistes, damit ich ein starkes Werkzeug in deiner Hand werde. Lass mich deine Liebe spüren. und fühlen, dass du mich angenommen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte die ermutigen, die die Hände gestreckt haben. Take it serious, nimm es ernst. Wenn du es noch nicht gemacht hast, komm morgen einfach mal in den Glaubensgrundkurs. Das ist der Start, die Babynahrung. Da erfährst du, wer Gott ist, was Vergebung ist, wie Vergebung funktioniert, wie du in ein Leben mit Gott reinkommen kannst. Du kannst dich hinten eintragen. Wenn du noch Fragen hast, dann komm nachher gerne auf Rainer und Brigitte, steht jetzt zweimal auf. Unsere Hirten, sie haben ihre Stöcke nicht dabei. Mit ihnen kannst du, wenn du gerne noch ein bisschen reden möchtest, Fragen hast, komm auf sie zu oder komm auch gerne auf mich zu. Wir wollen jetzt noch ganz kurz und heftig für unsere Stadt beten. Silvia, kommst du und machst das mit uns? Wir wollen...